Gucker, der Podcast.
Hallo.
Hi.
Ach, na, ist wieder schön hier. Ist wieder schön hier. Tabea, erzähl doch von, wie ist das Wetter heute bei dir?
Erstaunlich gut. Frühlingshaft. Normal. Die letzten zwei Wochen war es unnormal. Also erst waren es 30 Grad und dann waren es so 15 Grad und Dauerregen. Und jetzt sind es wieder eine normale Frühlingstemperatur.
Ja, das ist krass.
20 Grad.
Weil bei uns war es warm, nicht so warm, aber es regnet nicht mehr.
Und das einfach gar nicht mehr.
Nee, irgendwie nicht.
Ja.
Seit jetzt.
Aber das Problem hatten wir auch. Also ich hatte das Gefühl, dass es so an Weihnachten, rund um Weihnachten, hat es mega krass geschneit hier.
Ja.
Und danach hat es aber einfach seit Jahresbeginn quasi gefühlt nicht mehr geregnet. Und jetzt hatten wir letzte Woche die erste Woche mal, wo es halt irgendwie die ganze, also jeden Tag so ein bisschen zumindest geregnet hat. Ja, was voll erfrischend war und mega angenehm. Und ich habe mir so gedacht, oh, endlich Regen, weil ich liebe Regen eigentlich.
Hey,
so rein als Wetter.
So ein bisschen Regen würde ich mich auch nicht drüber beschweren. Weil jetzt ist ja jetzt Gartensaison und wir haben unsere Zucchini und Gurkenpflanzen waren schon sehr, sehr groß, ja, zu Hause. Mhm. Und die Zucchini war schon fast am Produzieren. Ich so, okay, die müssen jetzt ASAP raus. Und hier ist es halt nachts nicht mehr unter 10 Grad, ja. Also deswegen hatten wir
hier
keine Scheu, die rauszusetzen. Ja, haben sie rausgesetzt. Hab an dem Tag gegossen, am nächsten Tag gegossen, dann war ich zwei Tage nicht da, dann kam ich wieder und sie waren einfach komplett tot.
Echt?
Ja.
Einfach tot, also komplett tot.
Dead.
Aber wie war es denn vorher bei euch? Hat es vorher bei euch geregnet?
Nee, auch nicht wirklich. Oder? Also ich meine, der Ackerboden war schon noch...
Der Boden wahrscheinlich einfach so...
Ja,
also war schon feucht, oder?
Ein bisschen feucht war der noch. Also ich habe mich auch gewundert, weil wir haben das auch, ja, wir haben ja ein bisschen dann gegraben, um die da reinzusetzen und haben gedacht, ach, okay, ne? Wo es jetzt so trocken ist. Aber also die haben es halt alle nicht überlebt. Also gut, die eine Zucchini, maybe, vielleicht. Ich war gestern da, habe die toten Blätter abgemacht. Der Stamm sah noch lebend aus, hat noch mal gut gegossen. aber das hat jetzt halt keine Blätter mehr, das Ding.
Ja,
weiß ich jetzt auch nicht, ob
der
jetzt
noch
irgendwas
sad.
Macht. ja, das war natürlich echt ein Rückschlag für uns, ne?
Ja, das glaube ich.
Zwei Zucchinis und drei.
Vor allen Dingen, wenn du so Pflanzen hast, die so mega gesund aussehen und denkst dir so, boah, das wird mein Produzent dieses Jahr.
Ja.
Die wird richtig abgehen.
Pustekuchen.
Und dann sterben die einfach wegen so einem.
Pustekuchen.
Müll. Das ist bitter.
Ja, da war ich auch schon total demotiviert. Ich wollte eigentlich sehr viele Arbeiten machen auf dem Acker und dann habe ich diese toten Pflanzen gesehen, war so, jetzt möchte ich eigentlich wieder nach Hause gehen. Toll. Also wirklich.
Kann ich verstehen.
Naja, aber die Artischocken und die Porrees, die leben noch, die wir gepflanzt haben. Also,
habt ihr die auch schon rausgepflanzt?
Haben wir auch schon rausgesetzt, ja.
Aber Artischocken sind ja eh so Pflanzen, die sehr gut mit Trockenheit umgehen können.
Ja, schon. Die sind halt noch nicht wirklich riesig, weil, also die sind halt nicht mehr größer geworden bei uns drin. Deswegen haben wir sie rausgesetzt. Mal gucken, die sind jetzt immer noch recht klein. Wir gucken mal, was passiert. Ja.
Und wie geht's sonst euren Pflanzen? Was ist mit den anderen?
Die anderen sind noch alle drinnen, aber die sehen alle gut aus. Also, aber jetzt sind wir halt irgendwie so, wann setzen wir die jetzt raus? Weil wir jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, also es ist jetzt halt auch kein Regen in Sicht für die nächsten 10 Tage, ne? Also es ist, uns sind immer so 22, 23 Grad. Und Sonne, ja. Mal schauen.
Ja, das ist ungünstig.
Ungünstig,
auf Ich bin
jeden
auch
Fall.
Ganz froh, dass es jetzt doch letzte Woche mal geregnet hat. Das hat schon sehr gut getan, glaube ich. Aber ja, also sehr trockenes Jahr, habe ich das Gefühl. Das Jahr.
Mal schauen.
Aber unseren Setzlingen geht es bis jetzt auch ganz gut.
Okay, sehr schön.
Wir haben sie auch noch nicht rausgepflanzt. Wir haben sie jetzt ein paar Mal, also bei uns war, glaube ich, auf jeden Fall das Problem Licht.
Ja.
Wir haben sie jetzt ein paar Mal auf den Balkon gestellt, so übertags.
Ja.
Und das hat ihnen richtig gut getan. Also unsere Tomatenpflanzen sind richtig nach oben geschossen seitdem.
Sehr schön.
Und die Trauermückenplage ist auch überlebt.
Ja, Gott sei Dank. Da hatten wir dann auch noch Probleme
mit. Mit viermal Nematoden gießen.
Ja.
ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie sie sich entwickeln. Sie hängen, glaube ich, noch ein bisschen hinterher, aber
ja, das, aber das passt schon. Das ist sehr schön. Ich hoffe, bei dir geht das dann auch alles gut, weil unsere Pflanzen sahen ja auch gut aus, wirklich perfekt. Die waren riesig und sahen richtig stark aus, hatten richtig viele Wurzeln. Und sind dann einfach alle gestorben. Ich kann es eigentlich nicht verstehen. Ich weiß, dass Gurken viel Wasser brauchen. Das ist klar, obviously. Aber ja, also dass die so schnell, also dass sie mal ein bisschen schlapp werden, kann ja sein.
Mhm. Aber dass sie so schnell komplett austrocknen, finde ich auch schon bedenklich. Aber gut, vielleicht war auch einfach, ich meine, ihr habt ja auch so einen Lehmboden eher beim Acker, oder?
Ja.
Die, da haben sie es natürlich auch schwieriger, das Wasser, was im Boden noch drin ist, halt rauszusaugen, weil das Wasser halt stärker an den Bodenkörnern haftet.
Das stimmt.
Vielleicht auch deswegen. Vielleicht hatten die einfach nicht genug Kraft, um das Wasser, was noch da war, rauszusaugen, weil es doch zu trocken war.
Wahrscheinlich war es das. Naja. Schwamm drüber.
Nächstes Jahr trockenresistente Pflanzen anbauen.
Ja. Ja, aber Gurken hätte ich schon noch gerne, aber ich bin irgendwie mittlerweile, denke ich mir, vielleicht mache ich es einfach im Topf. Ganz ehrlich.
Ja, also wir haben auch dieses Jahr die Gurken im Topf. Mal gucken, wie das funktioniert. Das ist das erste Mal, dass wir Gurken anbauen am Balkon. Unsere haben halt jetzt schon übelst früh angefangen zu blühen. Also die haben halt so 5 Blätter und fangen schon an zu blühen.
Ja.
Ich habe denen jetzt allen mal die Blüten abgeknipst, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht eher nochmal in Blätter investieren.
Ja.
Weil sonst haben wir halt so Gurken, die vielleicht so 5 Zentimeter groß werden.
Oh krass, ja, ja.
Ja, deswegen mal gucken. Aber an sich sehen sie ganz gut aus.
Okay, ja, sehr schön.
Ich bin optimistisch.
Da bin
vorsichtig
ich froh.
Optimistisch.
Ja. Ach, unsere Bohnen, Stangenbohnen sind auch gestorben.
Die sind bei uns gar nicht gekommen. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 eingepflanzt, da ist keine von gekommen.
Ah doch, die waren bei uns echt richtig schnell, richtig groß. aber ja, dann, naja. Ich möchte nicht weiter über sie nachdenken, das ist jetzt auch in Ordnung. Mhm. Ich hoffe, bei euch allen, die anbauen, läuft es besser.
und wir drücken die grünen Daumen.
Ja, wir drücken die grünen Daumen und mal schauen, vielleicht läuft es dann doch darauf hinaus, obwohl, kann es gar nicht. Also ich hätte ja so gerne so einen kleinen Gärtnerabteil, halt so ein Ding. Mhm. Aber das ist hier in Köln leider einfach unmöglich.
Du musst halt
nicht
50 Jahre darauf warten.
Ja, genau. Deswegen müssen wir uns erstmal...
Also ich bin auch voll der Schrebergarten-Fan tatsächlich.
Ja.
Ich würde, wenn ich an einen kommen würde, für relativ günstig, würde ich mir auch einen zulegen.
Ja.
Ich finde das irgendwie ein cooles Konzept.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da könnte man dann auch grillen, ohne dass es jemand stört.
Voll, das ist halt so eine kleine Hütte.
Ja.
Voll, kannst dich halt auch ein bisschen da aufhalten. Das ist mehr wie ein Garten eigentlich.
Das stimmt. Weil das einmal Grillen, was du in der Mietwohnung darfst, von den 2 Malen, haben wir jetzt schon gemacht. Das heißt, wir dürfen sie noch einmal grillen hier. Das ist auch so eine dämliche Regelung, wirklich.
Ja, das ist echt ein bisschen...
Naja. Schwamm drüber.
Schade, aber war das Grillen gut? Habt ihr gut gegrillt?
Ja. Anlässlich meines Geburtstages haben wir sehr, 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 sehr viele Rotschwanzgarnelen gegrillt und Tomaten und Merguez-Würstchen. Ja,
fancy.
Genau, das gab es vom Grill.
Klingt gut.
Ja, wir haben ja nur so einen winzig kleinen Kugelgrill, aber ich habe meinen Vater beauftragt, hier sich auf den Balkon zu setzen und der hat dann tapfer und fleißig auf diesem Winzlingsgrill diese 35 Rotschwanzgarnelen gegrillt.
Wow, das ist Einsatz.
Ja, auf jeden
voller
Fall.
Voller Einsatz für den Geburtstag.
Voller Einsatz. Aber es war wirklich sehr lecker und das hat mir schon wieder richtig Bock auf noch mehr Grillgut gemacht. Habt ihr mittlerweile angegrillt? Ah doch, ihr hattet gegrillt mit deiner Mutter,
das
letztes,
ne?
Ja,
genau,
stimmt.
Nicht mit meiner Mutter, sondern... Alleine gegrillt. Da war meine Mutter schon wieder verschwunden. Also nach Hause gefahren, sie ist nicht verschwunden.
War schon wieder verschwunden. Die setzt sich immer mal so ab zwischendurch.
Wir haben den Grill erst gekauft, genau. Manchmal verschwindet Mama einfach. Erst einen Tag, nachdem sie abgefahren war, gekauft. Sonst hätten wir natürlich auch mit Mutti zusammen gegrillt.
Ja.
Gar kein Thema. Nee, aber seitdem haben wir es tatsächlich nicht mehr gegrillt. Aber wir haben es auf jeden Fall vor. Also ich glaube, also dadurch, dass jetzt halt letzte Woche so verregnet war bei uns, war das halt eh Grill nicht drin. Klar. Aber für nächste Woche planen wir tatsächlich eine Grillsession und haben mal überlegt, Forelle zu grillen. Weil bei uns gibt es ja auch einen Forellenhof.
Lecker. Nice. Da habe ich mein Auge auch schon drauf.
Ja, ich glaube, das wird auch sehr, sehr lecker und frühlingshaft. Und dann noch einen schönen Salat dazu.
Ja. Ach, generell toll. So Fischgrillen, ne, finde ich ja wahnsinnig, oder also Fisch, Meeresfrüchte, finde ich oft manchmal spannender als immer nur dasselbe Würstchen. So, also.
Ja, ich finde Würstchen auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
Also, ich mag Würstchen, wenn es eine gute Wurst ist. Aber und ich meine, ich bin ja selber auch jetzt ein bisschen im selber Wurstmachen-Game drin. Aber weiß ich nicht, so Meeresfrüchte, Fisch, also auch die Garnelen oder so. Oder ja, halt dann irgendwie einen ganzen Fisch. So finde ich. Finde ich wahnsinnig toll irgendwie vom Grill. Das schmeckt so lecker.
Ja, und es macht auch mehr was her. Also es ist nicht so ein Null, also so, so ein Würstchen ist halt Stanni, oder?
Ja,
also
ist halt ja, ja.
Standard, ist ein guter Standard, ja. Ist okay.
Ja.
Aber wenn du halt ein bisschen was Edleres machen willst, und man kann mit dem Grill eigentlich echt viel machen. Also da ist sowas halt auch ganz nett. Und halt, ich bin sowieso Fan von Gemüsegrillen. Also was ich auch noch machen wollte, ist so ein bisschen Paprika besorgen und die halt einfach schwärzen auf dem Grill. Und dann schöne eingelegte Paprika draus machen.
Aubergine auch lecker. Beziehungsweise so.
Oder Aubergine.
In die Kohlen gelegt einfach und dann.
Nice.
Ja. Ja. Sowieso. Man sollte viel mehr in die Kohlen legen. Ich finde das.
Kartoffeln in die Kohlen legt. Ja, mega nice.
Aber auch generell so die Aubergine kannst du ja einfach so, wie sie ist, die Paprika ja auch einfach drauflegen, weil du ziehst die Haut ja eh ab.
Genau. Und das dann in Öl einlegen oder so Muhammara draus machen.
Ja, wirklich. Also mega, das finde ich echt mega geil. Und das kannst du ja mit 10.000 verschiedenen Gemüsen, was ich letztens gesehen habe, war jemand, der hat das mit einem Kohl gemacht. Der hat quasi den Kohl im Ganzen in die Glut gelegt und dann richtig lange da drin gelassen und halt die äußeren 3-4 Blätter dann abgemacht, weil die natürlich total verbrannt waren. Aber innen drin war der Kohl dann so richtig zart und aromatisch. Und das fand ich auch sehr interessant tatsächlich.
Das hört sich auch gut an. Ja.
Aber das kannst du natürlich nur mit dem ganzen Kohl machen, ne? Also nicht, oder du bewahrst halt die großen Kohlblätter auf und wickelst die dann um so ein Viertel. Das ist vielleicht, weil so
das
ein ganzer.
Vielleicht auch smart, ja.
So ein ganzer Kohl für so ein oder zwei Personen ist halt maybe a little too much.
Ja.
Aber das fand ich auch sehr interessant. Also theoretisch kannst du es ja mit super vielen. Super viel.
Ich habe auch gerade gedacht, so Blumenkohl oder Sellerie fand ich auch, glaube ich, sehr nice.
Oder den
also
Blumenkohl.
Gerade bei Sellerie kannst du auch einfach die Außenhaut, die Außenhaut abmachen. Oder Blumenkohl kann man ja auch einwickeln. Irgendwie.
Ja, oder halt einkaufen, wo halt, weil ich habe jetzt gemerkt, ist dir das auch aufgefallen? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Mittlerweile der Blumenkohl, den man so kaufen kann in den Supermärkten, der jetzt nicht der Blumenkohl ist, der so in Plastik eingepackt ist. Mittlerweile sind die alle mit übelst viel Grün dran. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das früher nicht so war. Dass sie das vorher schon alles abgemacht haben. Und jetzt, jeder Blumenkohl, den ich so in den Supermärkten, in die ich so gehe, sehe, haben übelst viel noch Grün dran. Und da habe ich.
Ja, das stimmt. Was mich manchmal ein bisschen ärgert, ist, dass bei uns im Moment der Blumenkohl total winzig ist.
Ah, okay.
Dass halt so 60% Blätter sind und 30% Blumenkohl.
Ja.
Also zumindest den man halt im Supermarkt bekommt. Auf dem Markt ist es anders. Da ist der Blumenkohl besser. Ja. Finde ich.
Ja.
Aber ja, im Supermarkt ist mir das irgendwie in letzter Zeit viel aufgefallen.
Das stimmt.
Man einfach so davon, es wird halt eine Person satt und das war's dann.
Ja.
Irgendwie.
Ich muss so kurz wunder dich nicht, dass ich jetzt hier. Tabea sieht dich nämlich.
Oh mein Gott,
das aus ist meinem Wine in a Bag. Mir hier ein. Jetzt Rotwein.
Aber du füllst jetzt den Weißwein mit Rotwein auf.
Nee, der Weißwein ist jetzt leer.
Der Weißwein war schon leer, ja.
Das Einzige, was hier steht, ich habe den schneller ausgetrunken als erwartet, deswegen. Und der Rotwein, zufälligerweise steht der hier auf dem Tisch. Es ist tatsächlich so. Den nicht hier hingestellt.
Okay. Du hast ihn jetzt nicht bereitgestellt, damit du dir das schön trinken kannst, mit mir Podcast aufzunehmen.
Nein, der steht noch hier. Und ich habe ihn noch nicht pur probiert. Ich hatte den auch also es ist halt so ein 3-Liter-Tüte, ne, mit Spender.
Mhm. Auch für einen Geburtstag, oder?
Ja, die war noch für meinen Geburtstag, weil wir Tinto de Varano gemacht haben. Und ja, da ist jetzt, sag ich mal, habe ich den als gut befunden für diesen Zweck, den halt mit Zitronenlimo aufzufüllen, ne? Also, ich probiere jetzt das erste Mal pur, ihr seid mit dabei. Trinkbar. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Oh, der ist furztrocken auf jeden Fall. Krass.
Okay, dann müssen wir ja gucken, dass du dich nicht nachher räuspern musst beim Podcast.
Oh ja, mein Mund ist jetzt schon vom Speichel beraubt.
Okay.
Naja,
aber
egal.
Aber wenn er trinkbar ist trinkbar. Dann hat sich das 3-Liter-Paket ja gelohnt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist auch gar nicht mehr so viel drin.
Okay.
Aber das finde ich ja eigentlich ganz praktisch. Es gibt mittlerweile ja echt gute Weine in diesen Wine-in-a-Bag-Dingern. Und ey, ich finde das Wahnsinn. Das ist so geil, weil das hält sich ewig. Das finde ich ja so geil, weil da kommt ja, das ist ja das ganze Prinzip, dass da keine Luft dran kommt, ne? Und wenn du eine Flasche Wein offen hast, dann kommt da Luft dran, es sei denn, du hast halt diese Vakuumverschließteile. Könnte ich mir auch mal zulegen, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil ich habe dieses Vakuumgerät, aber egal. Ich habe das jetzt irgendwie, auch ich habe Recherche betrieben dann für die Weine für meinen Geburtstag, hatte ich ja erzählt, dass ich da so ein mir alles, das Konzept von vorne bis hinten, alles durchdacht habe und habe sehr lange recherchiert, welche Weine ich kaufen möchte. War dann auf so einer Seite, die auch sehr viele Weine halt in diesen Spendern drin hatten. Und also ich meine, ich habe die jetzt nicht explizit probiert, aber andere über die letzten paar Jahre. Und die waren, also ich habe auch einen nicht so leckeren getrunken. Es war so ein Festivalwein, gut, aber ist ja auch in Ordnung. Aber sonst war ich echt immer positiv überrascht von denen.
Okay. Ja, und ich denke mir, das ist auch eigentlich angenehm für so eine größere Feier oder wenn man hostet, oder?
Total.
Weil du halt nicht 10 Flaschen kaufen musst, sondern du hast es halt im Kühlschrank und dann, wenn es Weißwein ist,
eben.
Und dann können sich die Leute da einfach bedienen.
Und du das hast nachher nicht irgendwie diese 10 Flaschen, die du zum Altglas bringen musst und so. Es ist so sehr, sehr einfach. Und wie gesagt, also ich finde den jetzt auch echt ganz lecker. Und es gibt mittlerweile auch so Kühler, die genau für diese Packungen sind.
Echt?
Ja.
Das ist wild.
Ja, ja, ja.
Okay.
Ja. Da war ich mal.
Die Frage ist halt: Single-Use Kitchen Gadget? Ja oder nein?
Ja, ja. Aber wenn dieses Gerät, also wenn da das nicht drinsteht, kannst du da was anderes reinstellen. Also,
das stimmt.
Nee, aber du hast schon recht. Ist schon sehr Single-Use. ist schon sehr.
Aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie draußen was machen will oder so, praktisch, dass es das gibt. Im Generellen.
Genau, also ich habe schon Verständnis für dieses Single-Use-Kitchen. Es gibt ja einige, für die ich Verständnis habe. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben uns das schon mal drüber unterhalten, ich weiß aber nicht mehr wann, die Knoblauchpresse, ja? Also ich habe das ja ewig lang nicht, also ich habe es früher benutzt, als ich da noch nicht drüber nachgedacht habe, dann ewig lang nicht mehr, weil ich auch ein bisschen zu stolz war, eine Knoblauchpresse zu benutzen, weil ich war so, ich kann das halt gut schneiden, aber auch total dämlich eigentlich. Also ich schneide halt schon gerne. Ich benutze gerne ein Messer, aber ich habe in letzter Zeit wieder die Einfachheit der Knoblauchpresse erfahren irgendwie.
Vor allen Dingen, wenn man viel Knoblauch machen muss auf einmal.
Ja, und da bin ich, und ganz ehrlich, das Ding, ich habe früher mal gedacht, boah, das ist so nervig, sauber zu machen, ne? Aber du musst es ja gar nicht so gut sauber machen, weil das Einzige, was du damit presst, ist ja Knoblauch.
Das heißt, das ist korrekt. Und es gibt auch bessere und schlechtere.
Ja.
Das muss ich auch dazu sagen. Weil meine Familie hatte immer so einen, wo du das Sieb, wo der Knoblauch quasi durchgepresst wird, nicht rausnehmen kannst. Und das war immer der übelste Pain.
Ja, genau.
Aber wenn man eins hat, wo du das rausnehmen kannst, nice.
Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt wieder erfahren. Und dann habe ich irgendwann auch aufgegeben, immer jedes einzelne Loch dann nochmal mit so einem kleinen Schaschlikspieß zu durch. Weil ich presse da ja nichts anderes mit. Das heißt, ich muss nicht Angst haben, dass irgendwas nach Knoblauch schmeckt, was nicht nach Knoblauch schmecken soll. Und wenn ich Knoblauch schneide auf einem Holzbrett, dann ist das unter Umständen
dann
so, dass das, was ich danach mache, nach Knoblauch schmeckt. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich wieder auf dem Knoblauchpressen Train oder was auch immer. Ja, ich habe sie vorhin noch benutzt. Ja, das ist, also wie gesagt, das ist ein Single-Use-Kitchen-Gadget, was ich doch auch dann jetzt wieder. Aber das ist ja schon so, das ist ja jetzt nicht so was Neuartiges, was jetzt irgendwann neu erfinden wollte und dir jetzt so verkaufen will, als hiermit können sie.
Ja.
Ne?
Das stimmt. Das habe ich eher so, und außerdem nimmt es nicht so viel Platz weg. Ja. Ich finde eher so Sachen, die so Dinge wie der Thermomix zum Beispiel, no judgment, wenn ihr den benutzen wollt, macht das von mir aus. Aber ich denke mir so, es nimmt so viel Platz weg auf meinem wirklich limitierten Küchenoberflächen, Arbeitsoberflächenbereich, dass sich das für mich einfach nicht lohnt.
Das stimmt. Also für Leute, die halt viel kochen, lohnt sich das eher weniger. Wenn du wenig Platz hast, aber auch wenig kochst, dann go for it. Thermomix is your best friend. Weil, also ich habe auch eine Freundin, die shamelessly admitted, dass sie den Thermomix, also sie hat auch so einen neuen, ne? Also mit so, der auch mit irgendwie so alles kann. Weil der ist ja jetzt auch nicht wirklich Single-Use, sag ich mal, ne? Also es ist ja, der kann ja schon mittlerweile.
Ja, voll, der kann schon mehrere Sachen.
Und sie mag kochen halt nicht und sie kann auch nicht so gut kochen, sagt sie selber. Und sie hat auch eine winzige Küche. Dann denke ich mir so, hey, wenn du da deine Suppen mit dem Thermomix kochen willst, also no judgment from me.
You go, girl.
Genau. Und ich habe ja auch viel Thermomix benutzt in meinem Leben, so bei der Arbeit, aber da wird der Thermomix halt ausschließlich zum Mixen benutzt. Halt einfach nur zum Zerkleinern von Dingen. Oder auch manchmal tatsächlich mit der Hitze. Also ist diese ein bisschen älteren Modelle, die können ja nur heiß machen und mixen. Das mit dem Heißmachen, das haben wir schon auch manchmal benutzt. Also für so Kräuteröle oder so. Da willst du das ja auf 60 Grad erhitzen und das kann das Ding halt machen. Das ist schon praktisch, ja. Also dann mixt gleichzeitig und erhitzt es auf 60, 70 Grad. So dass das Kräuteröl eine schöne Farbe behält. Aber jetzt mittlerweile mit diesen, auch mit den Rezepten. Also meine Mutter hat letztens versucht, mich davon zu überzeugen, wie toll das ist. Weil die haben sich jetzt auch einen Thermomix gekauft.
Echt?
Ja.
Oh, ja, okay. Ja. Ich glaube, da wäre meine Mama zu stolz für.
Ich habe das auch immer gedacht, dass meine Mutter so wäre. Also tatsächlich, beide meine Elternteile, weil die ja gerne kochen. Und es ist jetzt nicht so, dass sie weniger kochen als vorher oder das ungerne machen. Aber es ist schon so, also da ist so ein Chip dabei, ne? Da sind halt so Rezepte drauf. Und
okay.
Ja, das ist das halt.
Das
ja
finde so ich allein schon weird irgendwie. Also
schon irgendwie, oder?
Ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich das merkwürdig.
Und dann sagt es die halt an, hier werfen sie das jetzt hier rein. Das hat ja auch eine Waage da drin und dann wiegt es das ab. Und dann sagt das, okay, fertig, jetzt tun sie das nächste rein und dann macht es halt irgendwie so alles.
Aber das wäre für mich irgendwie, das wird sich für mich nicht gut anfühlen.
Für
das
mich ist so ein bisschen ja.
Wie, also da bin ich irgendwie so ein bisschen altmodisch vielleicht, ich weiß nicht, aber irgendwie würde ich mich dann so fühlen wie so eine, wie wenn du so als alte Person dazu gezwungen wirst, plötzlich alles digital zu machen.
Voll.
So fühlt sich das für mich an.
Aber es sind ja eben jetzt, das sind genau die Leute, die nicht wissen, wie man ein Handy bedient, haben jetzt alle einen Thermomix. Und dann fuchsen die sich da rein in diesen Thermomix und dann rufen die mich trotzdem noch an, wenn irgendein Problem mit dem Computer ist. So. Eigentlich auch lustig, dass du sagst.
Man muss
guter
auch Prioritäten
Punkt.
Setzen.
aber wie gesagt, also ich meine, die benutzen den eigentlich auch primär zum Mixen von Sachen, weil meine Mama sich auch immer tatsächlich darüber aufgeregt hat, dass sie keinen Mixer hat, der tatsächlich gut mixt. Es waren immer so, so Supermarkt im Angebot hier, ne? Mixer, die halt irgendwie so ihren Job schon machen, aber wenn du irgendwie einen Anspruch daran hast, dass das vielleicht irgendwie super fein gemixt ist, dann kriegen die es auch nicht hin. Und das ist jetzt tatsächlich, also mit dem Gerät, das mixt ja wirklich mega. Also da bin ich wirklich Riesenfan davon, weil der mixt wirklich richtig geil. Also
okay, ich habe das noch nie ausprobiert tatsächlich.
Nee, das ist wirklich gut und der kriegt Sachen wirklich super fein und du kannst das komplette Ding, was auch super geil ist, ja in die Spülmaschine tun, ne? Also du kannst den Einsatz da rausnehmen.
Also ich würde jetzt nicht den Rezeptchip in die Spülmaschine tun.
Gut.
Ich glaube, das tut ihm nicht so gut.
Bitte, Leute, aber bitte tu das nicht.
Stopp. Bitte tut nicht den ganzen Thermomix in die Spülmaschine.
Den Behälter und den Deckel. Den könnt ihr in die Spülmaschine tun. Ja, und es ist halt auch einfach auseinanderzubauen. Du kannst unten dann diese Klinge total einfach da rausnehmen. Und das komplette Ding, halt komplette Ding, auch mit den Kontakten, die kannst du in die Spülmaschine tun. Und das finde ich schon ziemlich praktisch. Also,
das ist praktisch.
Da musst du keine Angst haben. Der Mixer, den ich jetzt habe, der Hochleistungsmixer, teures Ding, der mixt auch mega wahnsinnig toll gut. Aber den kann ich zum Beispiel nicht einfach so in die Spülmaschine tun. Den muss ich halt per Hand spülen. Ist okay. Macht mir jetzt nicht so viel aus. Aber gerade so, wenn du viel den benutzt, dann ist das schon, also schon cool, dass du den einfach in die Spülmaschine tun kannst. Das muss ich dem Ganzen schon lassen. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Haben sie schon gut gemacht, dass du das in die Spülmaschine stellen kannst. Nichtsdestotrotz.
Und halt auch, dass man die Klingen entfernen kann. Ja. Das ist auch, finde ich, mega praktisch, weil meine Mama hat auch einen relativ, sag ich mal, guten Mixer, also doch schon einen sehr guten Mixer, würde ich sagen. Und ich habe den aber, als ich noch zu Hause gewohnt habe, nie benutzt, weil mich das immer so angekotzt hat, diesen Mixer sauber zu machen, weil du halt unter die Messerblätter quasi drunter gehen musst und dann halt rauskratzen musst. Und gerade wenn du halt sowas wie Spinat machst, was halt so ein bisschen mehr faserig ist, dann bist du halt Ewigkeiten dran, dieses Ding sauber zu machen, das was halt total nervig ist.
Übelst nervig. Und das ist da schon
wenn man
das halt
rausnehmen
gut.
kann, ist schon praktisch.
Und halt auch einfach. Ja. Also ich meine, bei so guten Mixern, du kannst es auch auseinanderbauen, aber das ist dann, wenn das mal ein bisschen zu fest ist, dann bist du so ewig dran beschäftigt und dann ich habe mich auch schon an sowas dann geschnitten, weil ich da irgendwie versucht habe, dieses blöde Messerblatt da abzumachen. Und das ist halt wirklich beim Thermomix einfach super easy. Da kann nichts passieren. Du kannst
eine
Frage
hätte ich noch dazu.
Ja.
Jetzt, wo wir gerade schon so den Thermomix hypen, obwohl wir den beide eigentlich nicht haben wollen. Kann der Thermomix denn auch Getreide schroten? Weißt du das?
Ich gehe davon aus, dass er das kann, tatsächlich. Ich weiß es nicht zu 100%, aber er kann gut Pfeffer schroten und so andere feste Sachen.
Dann müsste er Getreide ja gegebenenfalls auch schroten können.
Ja, aber ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen, aber also ich könnte mir vorstellen, dass er das kann, ja. Also falls du jetzt für deine Pizza dein eigenes Mehl schroten möchtest. War das, warum du gefragt hast, oder?
Nee, das war nicht, warum ich gefragt habe. Es ging eher um Roggenschrot.
Ah ja.
Weil ich wollte vorletzte Woche ein Roggenbrot backen.
Mhm.
Und habe dafür, also es war halt mit Schrot, also so ein Vollkornbrot. Und habe dafür halt extra festen, also ganzen Roggen quasi gekauft. Und wollte den dann schroten. Und eigentlich ich habe den im Bioladen gekauft und oft ist es im Bioladen so, dass sie so eine Getreidemühle haben.
Ja.
Und der Bioladen, wo ich war, hatte aber keine, weil sie haben zwei Filialen und nur die eine Filiale hat die Getreidemühle. Und dann dachte ich so, kein Problem, ich kann das bestimmt zu Hause schroten.
Ja.
Und dann war ich zu Hause und habe es versucht zu schroten und habe das bei uns wir haben so eine Kitchen-Maschine, wie nennt man das, mit der du auch so pulsieren kannst.
Ja.
Und die ist eigentlich gar nicht schlecht, die ist eigentlich ziemlich gut im Zerkleinern, so generell. Aber schroten kann sie auf jeden Fall nicht. Weil daraus sind dann ganze Roggenkörner und Roggenpulver entstanden.
Ja.
Was dann dazu geführt hat, dass ich so war, fuck it, ich mache jetzt einfach den ganzen Roggen da rein.
Ja.
Hab den vorher noch ein bisschen gekocht, so eine halbe Stunde, damit der ein bisschen weicher ist. Was dann dazu geführt hat, dass dieses Sorgenbrot mega hart war am Anfang.
Cool.
Und ich mir den Retainer von meiner Zahnspange kaputt gemacht habe und jetzt zum Zahnarzt muss deswegen. Weil diese Roggenkörner einfach so krass crunchy waren.
Oh nein.
Deswegen, Lesson learned aus dieser Geschichte, wenn ihr Roggenvollkornbrot backt, wartet einfach 1-2 Tage, bevor ihr das esst.
Oh,
falls
crazy.
Ihr Metall in eurem Mund verbaut habt.
Hast du nur das Roggenschrot benutzt? Also kein Roggenmehl?
Nee, ich habe nämlich, also ich habe größtenteils, ich glaube, würde ich sagen, 75% Roggenmehl und ein bisschen Roggenschrot. Okay. Also es war schon eigentlich ein geringerer Anteil.
Ja.
Aber das Schroten macht halt wirklich was aus, was die Konsistenz angeht.
Ja, crazy.
Und jetzt habe ich nochmal Roggenschrot gekauft. Weil ich dachte, dass ich bei einem anderen Laden schroten kann, Bei dem konnte ich aber auch nicht schroten. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 2 Kilo. Ich war dann nachher nochmal bei dem ersten Laden, aber in der anderen Filiale, um zu schroten. Jetzt habe ich 2 Kilo Roggenschrot zu Hause und weiß noch nicht so genau, wie ich die loswerde. Ich glaube, es wird einfach sehr viel Roggenbrot geben in nächster Zeit. Ich habe auch schon ein bisschen was verschenkt. Das war gut. Ja, ansonsten
krass.
Gibt es sehr viel Roggenschrot demnächst.
Ja, mega lecker. Ich freue mich schon. Heute gibt's
und in dem Zusammenhang haben wir dann darüber diskutiert, ob es sich lohnt, eine Getreidemühle zu kaufen selber, weil das ja auch ein ziemliches Single-Use-Kitchen-Gadget ist. Meine Mama hat eine und es ist schon ziemlich cool. Ich finde, die sehen auch sehr hübsch aus, weil die halt meistens so aus Holz sind. Und dann haben die so eine Steinmühle drin. Das ist schon sehr, sehr rustic.
Ja.
Aber braucht man sie wirklich so oft? Und im Bioladen gibt es ja meistens.
Eben.
In so einem von 3 Bioläden gibt es eine Getreidemühle.
Kann man das nicht schon geschrotet kaufen auch?
Schon auch, aber das habe ich nicht gefunden tatsächlich.
Ja, das weiß ich jetzt aber auch also gar nicht. Also
ich denke schon, dass man das auch kaufen kann.
Ich habe noch nie Roggenschrot gekauft. Ich weiß es nicht.
Aber ich war in mehreren Läden und habe es nicht gefunden.
Ah, okay.
Aber
na gut.
Mag durchaus sein, dass man das in speziellen Läden bekommt.
Aber apropos Roggen,
genau.
Habe ich dir erzählt, dass ich auf so einem richtigen Roggenkick auch bin?
Nein, aber das ist voll gut. Wir können uns sehr gerne über Roggen austauschen, weil ich habe auch voll das Roggen-Craving im Moment.
Übelst. Und ich weiß nicht, was es ist, aber also ich mochte Roggenbrot schon immer. Es war jetzt nicht so, dass ich das erst seit Neuestem mag. Ich habe immer schon gerne Roggenbrot gegessen. Röggelchen hier für die Leute, die aus dem Kölner Raum kommen. Röggelchen, bestes Brötchen der Welt. Einfach 100% Roggenbrötchen.
Ja, mit Butter und Käse.
Halbe Hahn oder halt Mettbrötchen. Also für die, die Mett mögen. Ich mag das. Muss auf dem Röggelchen sein. Das ist schon ziemlich lecker, alles.
Das ist schon geil, ja.
Und generell einfach, ja, finde ich auch super. Aber auch Roggenbrot und so Roggenknäckebrot finde ich auch richtig lecker. Ich war letztens auf dem Markt und da war ein Stand für eine reine Roggen, also die haben nur Roggenbrot verkauft mit Roggensauerteig. An sich super interessant, super schön, super cool. Ich habe gedacht, ich gehe da mal kurz hin. Ist jetzt eigentlich auch eine andere Story, will ich jetzt auch nicht anschließen, aber die hatten eine sehr komische Verkaufsstrategie. Und zwar, dass sie die Kunden schlecht fühlen lässt, die Verkäuferin, so Nachfragen, mit so einem Unterton. Ja, wissen Sie denn eigentlich den Unterschied zwischen Roggenvollkorn und Roggenmehl? Ja, wie der Name schon sagt. Was weiß ich nicht. Das eine ist das volle Korn, das andere nicht. Ja. Und die hat die ganze Zeit so komische Fragen gestellt mit so einem Unterton, als ob ich die Kundin,
als ob du sie beantworten müsstest.
Als ob ich blöd wäre, aber auch. Mhm. Also so richtig.
Okay. Mhm.
Also ich meine, sie kann ja meinen Hintergrund nicht wissen, aber ich war so, Alter, ich fühle mich gerade mega scheiße. Wie müssen sich denn die anderen Leute fühlen, die die Antwort vielleicht nicht wissen? Da traust du dich doch gar nicht. Also so, wie sie die Fragen gestellt hat, da war ich so irgendwie weird. Und eigentlich habe ich gedacht, ich möchte ihr auch kein Geld geben, weil das fand ich so komisch. Okay. Aber leider bin ich dann doch zu People-Pleasing und habe dann doch ein kleines Brot gekauft. War auch lecker, also nichts gegen dieses Brot, war wirklich leckeres Roggenbrot. Aber da habe ich gedacht, da backe ich es doch lieber selber. Also das war wirklich ganz komisch. Nicht, worüber ich sprechen wollte. Ich mache bei meinen Caterings in letzter Zeit bei allem, egal was ich mache, gefühlt, baue ich überall Roggen ein. Roggen-Crumble habe ich letztens gemacht. Da habe ich zur Vorspeise Lachsforelle und Fenchel und da habe ich so einen Roggen-Crumble dazu gemacht. Dann habe ich letztens ein Rote-Bete-Risotto gemacht und da so ein Topping aus Austernpilzen und diesem Roggen-Knäckebrot gemacht. Das war so geil. Also irgendwie Roggen, hey.
Ja.
What's up with you?
I feel you.
Wirklich.
Ja, Roggen ist wirklich underappreciated, finde ich auch.
Ja, und
bei mir ist es halt vor allen Dingen so, also du hast ja gerade gesagt, so Roggenbrot. Roggen ist halt so im Rheinland, also da, wo wir herkommen, schon so ein Ding einfach, ne?
Ja.
Also du hast halt, wie du schon gesagt hast, so Röggelchen, du hast auch dieses rheinische Schwarzbrot.
Genau.
Das ist auch halt nur ich auch sehr geil finde. Ja. Ich liebe so Brot und dann irgendeinen Belag da drauf und dann auf der Oberseite Schwarzbrot.
Ah, geil. Ja, Schule. So ein Brotmix, ja, ja. Das habe ich lang nicht mehr gegessen.
Natürlich.
Gut, dass du es sagst. Hey, ja, oh,
ich. Das war halt so voll der Standard bei meinen Eltern, wenn wir so sonntags war Wandertag.
Ja.
Und dann hat man sich so ein Brötchen, das dann gab es morgens Brötchen und dann hat man sich ein Brötchen geschmiert. Und da kam dann Belag drauf und Schwarzbrot und auf der anderen Hälfte wieder das Gleiche. Und dann kannst du es nämlich zusammenlegen, und ohne dann, dass die Brötchen halt zermatschen, weil du hast ja das Schwarzbrot dazwischen.
Hey, ja.
Übelst praktisch.
Übelst praktisch. Übelst praktisch. Wirklich, ja, sehr gut, dass du sagst.
Und hier, ich bin ja jetzt im Land der Mehlspeisen, also im Land des hellen Weizenmehls.
Juhu!
Also es ist schon, also so Buchteln, nice.
Ja, klar, um ganz
Kaiserschmarrn.
Ich habe keinen Weizen-Hate. Ich liebe Weizen.
Ja,
ich liebe voll. Alles Roggen gleich.
Absolut.
Nicht Roggen, Getreide, Entschuldigung. Jedes Getreide gleich.
Voll. Aber ich musste sagen, seitdem wir, also so ein paar Monate, nachdem ich hier angefangen habe, hier wirklich fest zu wohnen, hatte ich so ein übelstes Craving auf Röggelchen.
Oh.
Also da habe ich jeden Tag so wirklich gedacht, so boah, jetzt so ein Roggenbrot, jetzt so ein Röggelchen. Mm. Und seitdem, jedes Mal, wenn mich jemand aus Deutschland besucht, frage ich nach, ob sie mir Röggelchen und rheinisches Sauerteig-Roggenbrot mitbringen.
Ja.
Weil ich das hier einfach nirgendwo kriege. Also es gibt schon so Graubrot, aber es ist einfach nicht derselbe, es ist nicht derselbe Schnack.
Wild. Das Ding ist ja auch bei diesem rheinischen, also bei diesem Schwarzbrot, ne? Dieses in dieser goldenen Verpackung. Wir kennen es
genau.
alle.
Genau, ja, genau.
Das hält sich ewig.
Ja.
Das
ist korrekt.
Wird nicht schlecht. Und also das lagert man im Kühlschrank. Für alle, die es nicht wissen, das lagert man im Kühlschrank. Mhm. Und es ist auch sehr, ein sehr feuchtes Brot, würde ich sagen. Aber
schon, ja.
Das hält sich, das, wirklich, das hält sich ewig. Ewigkeiten. Ja. Das habe ich auch, ja, damals, als ich in den USA war, habe ich mir auch Pakete mit Schwarzbrot schicken lassen.
Okay, also du hattest schon auch diesen Moment, wo du gedacht hast, jetzt habe ich richtig Bock auf Schwarzbrot.
Und ich habe das dann einfach nur mit Senf gegessen. Nichts anderem.
Ja, geil. Voll.
Schwarzbrot mit Senf. Und also, ich kann das schon sehr, sehr nachvollziehen, dass du da auch dieses Gefühl und dieses
Craving
hast.
Ich komme aus NRW, Scream, kannst du nicht als Schwarzbrot mit Senf zu essen, meiner Meinung nach.
Ja, das
aber
stimmt.
Aber gefällt mir.
Ja.
I feel you, wirklich.
Ja, das ist schon total. Echt ein NRW-Ding. Finde ich aber geil, finde ich super. Auch wie vielseitig voll. Schwarzbrot hier eingesetzt wird. Muscheln, rheinische Muscheln, da wird dir ein Stück Schwarzbrot mit Butter beschmiert zugereicht. Wahnsinn.
Nice, passt mega gut.
Übelst. Weißer Spargel mit Schwarzbrot wird hier auch oft gereicht. Wahnsinn. Habe ich nichts weiter zu sagen.
Nice.
Mega.
Salat mit so einem bisschen angebratenem Schwarzbrot.
Lecker, 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 lecker.
Ja, richtig, also, richtig gut.
Ich kann nur sagen, was ich letztens gesehen habe, oh, das muss ich mal sagen, eine auf Instagram, die hat so eine Bäckerei in Dänemark. Und die backt Sauerteigbrot und das alte Sauerteigbrot, was nicht verkauft wird, trocknet sie und daraus machen die dann Granola aus dem trockenen Roggenbrotresten.
Fancy.
Mischen sie das halt mit noch, weiß ich nicht, ob dann noch Haferflocken wahrscheinlich und Nüsse, was auch immer. Und macht dann daraus Granola und verkauft dann dieses Granola
weiter.
Kann
ich mir aber vorstellen.
Ja, und das hat mich getroffen. Das möchte ich gerne nochmal ausprobieren auch. Deswegen bin ich auch auf diesen Roggen-Crumble-Kick gekommen tatsächlich.
Okay, ja.
Kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt auch morgen wieder ein Catering. Ich habe noch Röggelchen, die habe ich getrocknet. Daraus mache ich jetzt Croutons für mein Catering morgen.
Nice.
Finde ich Wahnsinn. Eigentlich eher aus dem Misshap heraus. Für alle, die es nicht wissen, Röggelchen ist ja schon, also das ist eine Mehrzahl, ja. Wenn du ein Röggelchen bestellst, kriegst du zwei Brötchen. Die hängen so aneinander.
Die sind halt so aneinander, wie so kleine Ohren.
Ja. Genau. Ja,
aber das ist auch ein bisschen der Appeal davon. Ja,
voll. Aber merkt euch das, weil ich Dummbatz, ich komme von hier. Ich habe schon so viele Röggelchen in meinem Leben gegessen. Ich hatte letzte Woche ein Catering. Habe 40 Röggelchen bestellt. Ja, rate mal, wie viele Brötchen ich dann hatte. 80. 80 Brötchen für 30 Personen. Ja, genau. Also, und dann brauche ich ja auch immer nur Hälfte.
Klassiker.
Ne? Ja, Klassiker. Also, Nee, nicht Klassiker. Eigentlich nicht Klassiker. Das sollte eigentlich in der Berufsschule beigebracht werden. Und ich weiß das ja eigentlich auch, aber das war so dumm. Ich habe die dann vorbestellt, gehe zum Bäcker, sage, ich habe vorbestellt, reicht die mir die Tüte. Ich habe gedacht, das ist es. Holt die noch eine Tüte da unten raus. Ich so, oh, und dann ist es mir aufgefallen, dass ich leider 40 Röckelchen bestellt habe und nicht 20, was dann 40 Brötchen gewesen wären, sondern nicht 40, sondern 80 Brötchen hatte dann. Ja.
Das Scheiße. Oh ja. Mann, aber das ist eine, also wo du gerade von Dänemark und ganz viel von Roggen sprichst, ist es eine perfekte Überleitung zu meinem Kochbuch, was ich heute mitgebracht habe.
Wir haben heute mal wieder was Nettes dabei für euch.
Genau, auf jeden Fall.
Ich weiß es selber noch nicht, ich bin ganz gespannt.
Juhu. Ja, und zwar muss ich dazu ein bisschen, also heißt ausholen, aber ich habe in letzter Zeit sehr viel wieder die Bücherei für mich wieder entdeckt.
Mhm.
Büchereien, geiles Konzept.
Ja.
Wirklich. Love it.
Ja.
Und ich habe jetzt eine Bibliothekskarte für die Bibliothek in Innsbruck. Und die haben auch eine große Abteilung für Kochbücher.
Wahnsinn.
Und als ich letztens da war, dachte ich mir so, nice, dann kann man sich einfach ein Kochbuch mal ausleihen und du musst es nicht direkt kaufen,
ja,
sondern kannst die Rezepte erstmal ausprobieren, bevor du dir überlegst, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht.
Mhm.
Und im Zweifelsfall die Rezepte, die du gut findest, ja auch einfach abschreiben oder abfotografieren.
Lifehack.
Super clever. Problem ist nur leider, dass ich ein sehr gutes Kochbuch ausgesucht habe und jetzt schon das Gefühl habe, dass ich das auch kaufen muss, weil ich habe halt ungefähr, ich meine, ich kann es dir ja mal zeigen. Das heißt, der Titel ist Skandinavisch kochen.
Oh.
100 Wohlfühlgerichte.
Oh wow, das ist ja riesig.
Von, ja, es ist wirklich relativ groß und man sieht schon, ich habe
ja
ASMR sehr viele Flags reingemacht, was total nervig werden wird, wenn ich das wieder zurückgeben muss, weil die muss man alle vorher rausnehmen. Bei der Bücherei, natürlich.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr begeistert von diesem Buch.
Wahnsinn.
Und ich habe mal auch mal angefangen, was du eigentlich immer propagierst, und zwar mich abends hinzusetzen und einfach Kochbücher als Lektüre lesen.
Ja.
I love it.
Oder?
Ich bin hooked. Es ist so nice.
Ja.
Ja, es ist wirklich toll.
I've been telling you. I've been telling you. It's the way to go.
Genau. Und dieses Kochbuch ist nämlich von einer Dänin. Und es geht um skandinavisches bzw. dänisches Kochen. Und dementsprechend, weil Dänen halt auch wie die Deutschen oder ähnlich wie die Deutschen sehr viel Roggen essen,
ja,
sind ja auch sehr viele Rezepte mit Roggen drin, die ich auch schon gekocht habe. Zum Beispiel das Roggenbrot, was ich ein bisschen verkackt habe, weil mein Roggen nicht geschrotet war.
Ah,
aber es war trotzdem lecker. Das Rezept in dem kommt Tabea aus diesem
sich,
Buch.
Sich ihre Zahnspange kaputt gemacht hat.
Exakt. Dieses Rezept ist aus diesem Buch.
Cool.
Und sie hat generell eine ganze Sektion am Ende nur für Brot. Und allein schon das Brot. Also ich weiß, also es gibt, Fünfkornbrot, es gibt Emmerbrot,
ja,
Dinkel-Frühstücksbrötchen, Dinkel-Focaccia. Es gibt ein Rezept für Knäckebrot, wo ich sehr darauf gespannt bin. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das will ich unbedingt ausprobieren.
Das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist so doppelt gebacken dann, ne? Oder?
Genau.
Ja, ja,
genau.
Ja.
Aber eigentlich ist es an sich gar nicht so viel. Also es ist, wird nur 8 bis 10 Minuten gebacken und dann halt nochmal wiederholt.
Ja.
Also, das ist eigentlich, und es sieht echt gut aus. Also vom Bild her. Es ist auch sehr schön fotografiert, mal wieder. Sehr rustikal.
Hallo, hier ist Future Hanne. Hier verpasst ihr leider, wie Tabea von Hügge, dem Gefühl der Gemütlichkeit, erzählt, was sie in ihrem Kochbuch gelesen hat. Hat aber leider dabei die Aufnahme gestoppt. Ihr habt es leider verpasst. Tut uns sehr leid. Vielleicht erzählen wir ja wann anders nochmal davon. Jetzt geht's weiter.
Okay, wir sind zurück.
Hallo.
Entschuldigung. Jetzt war ich so hügelig. Jetzt war ich so hügelig, dass ich
die Aufnahme gestoppt
habe.
Ich
habe mich einfach so wohl gefühlt, ja.
Aber das war sehr schön.
Ja, ich fand den auch sehr schön.
Ja,
also,
oh, sehr nett. Sehr schön. Schau, und solche Kochbücher machen auch immer Spaß, dann irgendwie abends als Abendslektüre zu lesen, oder? Wenn du
voll,
noch so ein bisschen...
Es ist wunderbar. Einfach mega gemütlich. So ein Tee am Abend,
ein
bisschen Kochbuch lesen. Naja, auf jeden Fall habe ich aus diesem Kochbuch schon einige Rezepte gemacht. Unter anderem nämlich eine Roggenkruste, was einfach eine Art Tart ist. Aber mit Roggenmehl quasi als Boden für den Mürbteig. übelst gut. Mit Lauch und Brokkoli gefüllt. Mm. Super.
Ich mache morgen auch eine Lauchtart, aber ich habe sie leider nicht mit Roggen verkauft. Das hätte ich vorher so spezifizieren müssen.
Weil,
aber also für nächstes Mal weiß ich Bescheid.
Ja, die Kombination Lauch und Roggen.
Aber sehr, ist es dann wie so ein Mürbteig? Also ist die, ist
genau,
die,
es ist ein ganz normaler Mürbteig, nur halt ja. Ein halb, also ich weiß gar nicht, war gar nicht so viel, so großer Roggenanteil drin.
Aber
also
auch noch
Roggen-Weizen-Misch.
Ja, genau. Okay.
Aber durch den Roggen kriegt es halt wirklich so eine richtig, ich weiß nicht, so einen rustikalen Geschmack. Ich weiß nicht, ob man
ja,
sowas...
Ja, das finde ich aber so geil, weil das ist ja genau das, was Roggen macht. Also Roggen an sich agiert ja schon sehr anders als Weizen, ne? Also klar, wenn du jetzt so ein reines Weizenbrot hast und ein reines Roggenbrot, das ist ja schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, besonders was die Konsistenz angeht, ja?
Ja, voll.
Und ich finde es halt so geil, eben den Roggen nicht dann halt als... Ne? Also einfach nur so als Add-on zu benutzen. Wie ein Gewürz ist es ja dann quasi im Endeffekt. Ne?
Voll, für den Geschmack so. Halt. Weil
ja,
Roggen
ja,
halt
ja,
super
genau.
intensiv schmeckt einfach.
Ja. Ja.
Also wirklich. Oh. Und sie macht nämlich auch, ich habe dann auch aus meinem alten Roggenbrot, aus dem Rest von meinem alten Roggenbrot, Roggenporridge gemacht.
Mhm.
Auch sehr speziell, aber es war auch lecker. Mit,
aber isst du den dann süß? Ah ja, okay.
Ja. Also genau, so leicht gesüßt. Und dann mit Heidelbeeren und Joghurt.
Mm. Aber die Kombination Roggen und Heidelbeeren hört sich ja schon wieder so geil an.
Ja, oder? Und da habe ich mich gerade auch dran gedacht, an das Roggen-Granola. Voll, wäre ich auch voll dabei.
Wow. Nee, weißt du was? Ich habe so ein Blaubeersalz. Jetzt geht's los hier.
Ja, hallo.
Muss ich mir gleich alles aufschreiben. Ich habe so ein Blaubeersalz und ich benutze das so selten, weil ich auch oft vergesse, dass ich es habe, aber...
Mhm.
Dann einfach das
ja, nice.
Ans Roggengranola dran.
Oh, direkt. Weil also dieser Geschmack von Roggen, also da muss ich auch noch kurz erzählen, ich war letztes Jahr in Dänemark im Urlaub, im Fahrradurlaub.
Ja, stimmt.
Und da habe ich auch richtig random in so einem, irgend so einem Dorfsupermarkt so ein Roggenbrot gekauft, weil
ja.
wir halt zelten waren und wir waren so, okay, wir nehmen Brot mit. Und dieses Brot war so ab, das war auch so ein Roggenvollkornbrot, was wirklich tief, tief braun, also so
ja.
fast schwarz war. Dieses Roggenbrot war so abnormal geil. Und jedes Mal, wenn ich jetzt so ein Roggenschwarzbrot esse, kriege ich direkt diese Dänemark am Strand salzig.
Ja. Ja.
Dieses Gefühl.
Ja.
ja.
Und
ich glaube,
dann
nehme ich mich so. Ja, dann so mit so Blaubeeren. Mm. Da denkt man direkt, man ist im Skandinavienurlaub. Toll.
Interesting, es ist so krass. Ich habe mir, also doch, ich weiß, dass Dänemark existiert, surprise. und ich weiß auch, dass die kulinarische Szene in Dänemark, klar, nicht, also wahrscheinlich hauptsächlich durch eins der bekanntesten Restaurants der Welt, was sich halt
ja,
in Dänemark befindet.
Ja.
Ich glaube, dadurch ist das auch so ein bisschen gekommen, dass man sich dann vielleicht ein bisschen, also man hatte schon die kulinarische Szene so auf dem Schirm irgendwie. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe noch nie, in Anführungszeichen, Dänisch gegessen. So, also, ich meine, wir leihen uns schon sehr viel von den Dänen oder man hat so ein bisschen einen Austausch. Wir essen zum Beispiel auch viel geräucherten Fisch hier in NRW.
Voll. Also, oder halt so dieses typische Smørrebrød, was es halt
genau,
in Dänemark gibt.
Genau, halt das Schwarzbrot und dann, ja, genau.
Schon sehr ähnlich
also,
wie hier.
Richtig, aber es hat ja dann noch so ein paar mehr Nuancen irgendwie. Die tatsächlich, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich meine, ich war noch nie in Dänemark. So weit ist es jetzt auch nicht weg. Also da könnte man ruhig auch mal einen Trip hinmachen. Aber du warst ja da und du hast auch erzählt, also besonders, also Dänemark ist halt teuer, ne? Also ist jetzt nicht...
Das ist korrekt. Es ist teuer,
also,
aber es ist auch sehr, sehr schön und sehr
ja
gemütlich, würde
ja
ich sagen.
Ja.
Also ich fühle, also die Male, die ich in Dänemark war, habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Das muss ich sagen.
Ja.
Ich bin großer Dänemark-Fan geworden über die letzten
ja
Jahre.
Da muss ich es mal hinschaffen. Oder wenn nicht, das auch mal, also das werde ich mal recherchieren, ob es hier in Köln irgendwo dänisch inspirierte Küche gibt. Da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht.
Das wäre auch mal spannend, ja.
Ja. Weil das ist jetzt nicht so was, was jetzt auch wo drüber gesprochen wird. Oh, jetzt hier dieses neue Restaurant, das ist dänisch. Das hört man so selten.
Das stimmt.
Aber fände ich mal interessant zu hören, weil eben genau, also ich meine, also Noma hat ja auch, ist ja jetzt nicht nur dänische Küche, die leihen sich ja auch sehr viel aus anderen. Mhm. Also ich meine, man hat ja auch die Reisen und die Pop-ups und alles mitbekommen und die verschiedenen Köche, die da sind aus aller Welt, ja, haben natürlich viel japanische Einflüsse ja auch. Also Leute, die sich für Essen interessieren, denke ich, dass die Leute, die diesen Podcast hören, sich vielleicht für Essen interessieren, wissen darüber ja wahrscheinlich ein bisschen Bescheid. Aber ja, also alleine der Fakt, dass da ja ausschließlich Zutaten verwendet werden, die es nur, also die du in Dänemark bekommst, mhm. die holen sich ja von nirgendwo anders die Sachen her. Das ist ja, also die Algen, dänische Algen werden verwendet, Gewächse, also das ist ja wirklich super krass. Und da gibt es ja auch, also es ist schon in der Klimazone schon recht divers, auch was es da so gibt irgendwie, finde ich.
Also, absolut. Und ich glaube, sie haben schon die Einflüsse auch, die dänischen, also diese typischen skandinavischen Einflüsse, aber sie machen halt sehr, sehr viel draus. Also sie mischen halt, das macht es so spannend irgendwie, oder? Dass es halt gleichzeitig regional ist, aber auch sehr weltoffen. Und
ich glaube, das
ist diese sehr spannende Kombination.
Auf jeden Fall. Also alle Leute, die da schon mal da waren, ich beneide sie sehr. Da kriegt man ja auch keine Reservation. Das ist nahezu unmöglich. Aber falls das irgendwann mal der Fall sein sollte, dass ich habe letztens wen gesehen, Video im Internet, die einfach spontan quasi eine Reservierung bekommen hat da und dann einfach darum her einen Trip geplant hat. Also reserviert und ist dann dahin geflogen für diese Reservierung.
Ja, also würde ich schon Umwelt, auch machen, glaube ich.
Also ich meine, umwelttechnisch vielleicht, also gut, dann hat sie wahrscheinlich auch einen ganzen Urlaub draus gemacht, sodass es sich auch lohnt, dass du nicht am nächsten Tag direkt wieder zurückfliegst, würde ich auch gar nicht wollen, also, weil da gibt es ja dann noch mehr zu exploren.
Aber wenn du schon so eine spontane, die Möglichkeit bekommst, würde ich auch alles daran setzen, die Möglichkeit zu nutzen. Also das kann ich schon nachvollziehen irgendwo.
Ich kann es auch nachvollziehen. Also, das ist schon echt krass, deswegen, dänische Küche finde ich mega interessant. Tolles Kochbuch auf jeden Fall. Ich habe das Noma Fermentation Book, aber ich habe kein dänisches Kochbuch.
Also dänisch für Einsteiger kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Skandinavisch kochen von Trine Hahnemann heißt sie.
Ah, ja.
Und wenn ihr es nicht direkt kaufen wollt, schaut doch mal bei eurer Stadtbücherei.
Richtig, support your local library. Ja, vielleicht kannst du den Namen ja nochmal auch in die Folgenbeschreibung setzen.
Das mache ich definitiv.
Damit Leute, die Interesse haben, ich zähle auch dazu. Wir haben müssen.
Also ich habe fast versucht, jede Woche ein Rezept draus zu machen. Das war nämlich meine andere Sache, dass ich ein Rezept pro Woche aus diesem Buch koche, solange ich es ausgeliehen habe.
Auch spannend, sich diese Challenge zu setzen.
Mhm.
Weil
das habe ich nämlich gedacht, meine Kochbücher, die ich zu Hause habe, nutze ich ehrlich gesagt viel zu wenig.
Ja, ich auch. Also, ich meine, wie gesagt, ich lese das ja wie Lektüre, klar, aber ich muss das auch mal ein bisschen, wirklich, ich muss mir mal so ein Kochbuch raussuchen, weiß ich nicht, für so, wenn nicht, einfach einen Monat oder so. Und dann jede Woche ein Gericht oder halt vier Gerichte oder fünf im Monat daraus kochen. Das muss mal sein, weil es gibt Kochbücher, aus denen ich noch nicht eine einzige Sache gemacht habe. Mhm. Ich in meinem Inventar hier. Und ich habe mir jetzt schon wieder die nächsten drei Kochbücher bestellt. Das ist ja genau das Ding. Ich
bin dessen auch schuldig. Auf jeden Fall.
Also, ja, und ich habe, obwohl ich mich auch sehr auf die Kochbücher freue, vielleicht kann ich daraus ja auch, wenn die gut sind, eins vorstellen in den nächsten Folgen.
Ich freue mich,
bis die da sind. Da ich die ja immer alle auf Englisch bestelle und dann müssen die immer erst kommen. Nichtsdestotrotz bestelle ich bei einer Bücherei, also bei einem Buchladen direkt um die Ecke. Also nicht bei Amazon, Leute. Sondern und auch nicht bei der Meierschen. Nein, nein. sondern beim Buchladen hier bei mir im Viertel.
Sehr schön.
Und obwohl das, glaube ich, auch lustig ist, ich bestelle da so viele englische Kochbücher und die kommen immer alle nacheinander an, nicht alle gleichzeitig. Das heißt, ich gehe dann innerhalb von 5 Tagen dreimal dahin und sage, und die wissen dann schon, das englische Kochbuch. Ich suche ja richtig. wo wir letzte Folge auch drüber gesprochen haben, über unsere Italiener, die uns jetzt kennen und die Wurst, Menschen, der Geflügel-Guy.
der Geflügel-Guy, hast du nochmal mit dem Geflügel, gibt es da ein Update?
Nein, es gibt kein Update. Okay. Nein, ich war nicht bei meinem Geflügel-Guy. Aber ich muss da mal, also ich brauche auch im Moment kein Geflügel, aber sonst muss ich vielleicht einfach mal so dahin.
Einfach mal so.
Das wäre auch zum random.
Schmacken wo ich mit dem dahin. Geflügel-Guy.
Genau, wie mich mit dem unterhalten, geht dann einfach ohne was zu kaufen. Ja, das dafür lohnt sich die 6 Kilometer Fahrradanfahrt, ja.
Auf jeden Fall.
Naja.
Ja. Wir sind auf jeden Fall alle gespannt auf Updates vom Geflügel-Guy.
Ja, ich ja auch. Und dann gucken wir mal. vielleicht habe ich auch noch ein Kochbuch dabei. Mal gucken, welche Pflanzen noch vertrocknet sind auf dem Acker. Ne? Sowas halt.
Ja, wir hören uns, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch spannend. Sagen. Ich trinke jetzt noch hier meinen Rotwein in Ruhe aus.
Sehr schön. Und ich muss mich um meine Dinkelfocaccia kümmern, weil ich habe die für diese Woche
auch ist interessant. Auch interessant.
Die ist, also, das ist das einzige Manko an diesem Kochbuch. Die Rezeptmengen sind riesig. Also, ich habe jetzt so eine 1,5 Kilo Focaccia.
Oh! Hättest du das nicht halbieren können?
Ja, habe ich mir danach auch gedacht. Aber ja, ich habe auch irgendwie jetzt 5 verschiedene Mehlsorten zu Hause, deswegen war ich so, wäre schon auch ganz gut, wenn ich jetzt ein Mehl mal leer mache.
Leer mache, ja, okay.
Deswegen gibt es jetzt einfach sehr viel Focaccia.
Was ich noch kurz droppen möchte, ich habe letztens Focaccia gemacht und ein Italiener hat diese Focaccia gegessen, ja? Und er hat gesagt, die ist perfekt.
Oh, wow.
Wollte ich nur mal kurz...
Wow, okay.
Bisschen.
Ich meine, das ist wirklich eine High Note. Ich glaube, hier...
Also, besser wird's, glaube ich, nicht. Wow. Ich war auch sehr. Also, wollte ich nur mal sagen, Leute, ihr kommt nicht an mein Focaccia-Game dran. Der Italiener hat gesagt, ist perfekt. Der kommt aus Rom. Okay. Und er hat gesagt, die ist. Ja, so.
Okay. So,
genau.
Wow.
Also. Ich cruise dann noch ein bisschen auf meinem Ego-Trip jetzt weiter. Und genau, mehr
ich mache jetzt meine Humble-Dinkel-Focaccia, mal gucken, wie die wird.
Die wird bestimmt auch fantastisch, Tabea. Die wird bestimmt fantastisch.
Ich werde sie allen Italienern, die ich kenne, anbieten.
Was sagt... Die werden bei, es ist aus Dinkel, wahrscheinlich schon sagen, ja, are you for real?
Ja, wahrscheinlich.
Aber gut.
Und ich muss es der gesundheitsbewussten Italienern anreden.
Ja, naja. Genau. So, dann
hoffe
viel
Spaß jedenfalls, dass meine Dinkelfocaccia auch ein paar Komplimente abräumt.
Ich bin mir sicher, dass wir.
Aber dafür muss ich sie jetzt mal ausbreiten und dann nochmal in der Form gehen lassen.
Ja, okay. Und na gut, dann mach das mal. Und dann hören wir uns.
Ich berichte nächstes Mal.
Ja, bitte.
Ob ich auch
bitte,
so eine tolle Focaccia hinbekommen habe. Ich bezweifle es, aber ich gebe mein
Nein,
Bestes.
Das wollte ich jetzt. Ich wollte dir jetzt kein schlechtes Gefühl geben. So, das reicht jetzt auch.
Nein.
Okay, ihr macht alle tolle Focaccia. Ich habe alle Focaccia gleich lieb und wir hören uns in der nächsten Folge, würde ich sagen.
Macht es gut.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Teppegucker, der Podcast.